Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Das ist der Kompressor-Podcast mit mir, Busat Cham. Hallo. Utopie auf Platte. So der Titel der Ausstellung von Wenke Seemann, aktuell zu sehen in der Kunsthalle Rostock. Und ja, sie beschäftigt sich eben mit dem Geist des Plattenbaus. Der galt ja vor allem in der DDR als Projektionsfläche für den gesellschaftlichen Fortschritt. Viele Altbauwohnungen wurden nicht saniert. Der Putz bröckelte von den Wänden, Kohleofen und das Klo im Treppenhaus. Deshalb gab es den Traum vom Plattenbau.
Hier zogen Menschen ein, die noch nie in ihrem Leben eine Wohnung mit Bad und Innentoilette hatten. Das bedeutsame Wort von der allseitigen Verbesserung der Lebensbedingungen in unserer Gesellschaft. Hier wird es konkret.
Ja, also die Wohnungen waren heiß begehrt. Vor allem in den 70ern und 80ern gab es unter Honecker einen großen Bauboom. Der Staat, der betätigte sich als Bauherr. Und ich sprach mit Wenke Seemann über ihre Arbeit. Und vor allem hat mich zunächst die Entstehung interessiert. Denn ihr Vater, Detlef Seemann, der hat damals die Neubaugebiete im Rostocker Nordwesten fotografiert und dokumentiert. Und deshalb wollte ich zunächst von ihr wissen, galt es einfach seinem Interesse an dem Objekt des Plattenbaus oder war er tatsächlich auch Fotograf?
Mein Vater war Fotograf, aber hat irgendwie alles und jedes fotografiert, also fast ziemlich manisch, kann man sagen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass er die Neubaugebiete, die Entstehung der Rostocker Neubaugebiete im Nordwesten, also Lichtenhagen, Lüttenklein, Großklein, tatsächlich fotografiert hat aus eigenem Interesse und in eigenem Auftrag sozusagen. Er hat damals in einer Zweifamilienhaussiedlung gelebt und in Lichtenhagen und drumrum ist das Neubaugebiet entstanden und ich glaube, dass ihn das animiert hat, diese Entwicklung zu dokumentieren.
Mhm. Sie sind auch in Lichtenhagen und Großklein aufgewachsen, in Plattenbauten. Was haben die Fotos in Ihnen ausgelöst, als Sie die dann sahen und gab es da direkt wieder die Verbindung zurück zur Kindheit?
Na, das Interessante ist, dass ich diese Fotos nicht kannte und als ich die gesehen habe, war das ein merkwürdiges Gefühl, weil das, was ich darin gesehen habe, war so ein Geist von Aufbruch, irgendwie auch so ein Versprechen der Moderne an die Generation meiner Eltern. Und das stand so in einem gewissen Widerspruch zu meinen eigenen Erfahrungen. Ich bin in den 90er Jahren, war ich Teenager, bin in Großklein groß geworden und in Lichtenhagen. Und meine Erfahrungen sind eher, glaube ich, durch die 90er Jahre geprägt. Also durch eine Veränderung der Viertel, soziale Entmischung, viel rechte Gewalt. Also ich war immer auf der Hut, hatte Angst. Eltern haben das nicht mitbekommen, waren selber beschäftigt mit der Anpassung an die neue Gesellschaft. Und ich war froh, da wegzuziehen.
Mhm. Damit verbinden Sie wahrscheinlich auch die Ausschreitung von 1992 gegen die zentrale Aufnahmestelle von AsylbewerberInnen. Haben Sie das Thema auch aufgegriffen? Wie sind Sie damit umgegangen?
Naja, im Prinzip ist es schon so ein zentrales Element. Also für mich ist es natürlich so, dass ich immer damit konfrontiert worden bin, wenn ich erzählt habe, wo ich herkomme. Und es hat mich, glaube ich, auch politisiert. Ich war 14, 1992. Und in der Arbeit selber ist es so, dass es gibt drei großflächige Panoramen, die ich aus Fotografien meines Vaters zusammengesetzt habe, die die Entstehung dokumentieren. Und das Interessante ist vielleicht, dass diese Fotos vom Sonnenblumenhaus, dem Ort des Pogroms, aufgenommen worden sind. Damit ist es eigentlich ein zentrales Element, aber es ist nicht sichtbar. Sichtbar wird es in einer anderen Arbeit, die zu sehen ist in der Ausstellung. Das ist ein Film mit Plattenbaugeschichten, nenne ich das. Das sind kurze Textcollagen zu einzelnen Bildern. Ich glaube, es war eine Ursache für mein ambivalentes Verhältnis, was nochmal deutlich geworden ist, wie ambivalent das eigentlich ist.
Mhm. Was ich daran so spannend finde, dass die Plattenbauwohnungen ja extrem begehrt waren früher und heute gelten sie aber eher als Symbolbild sozialen Abstiegs. Hatte auch das Thema Scham über die eigene Herkunft eine Rolle gespielt in ihren Arbeiten und haben sie das visualisiert?
Also ich glaube, ich würde sagen, ich habe mich nie geschämt dafür, wo ich herkomme. aber ich war immer in Erklärungsnot oder ich wurde zu Erklärungen genötigt, sagen wir es mal so, wenn man erzählt, dass man aus Lichtenhagen kommt oder aus Rostock, war viele, viele Jahre lang die erste Assoziation natürlich die Pogrome. Aber natürlich auch das, was die Menschen damit verbunden haben, nämlich ein Ghetto. Und dagegen anzugehen und zu sagen, ich bin in Lichtenhagen groß geworden, aber ich bin nicht im Ghetto groß geworden. Es war kein Ghetto. Es war auch bis Anfang, Mitte der 90er Jahre kein Ghetto. Es hat sich dann verändert und es wurde dann für mich auch nicht mehr lebenswert und auch nicht, ich war wirklich froh, dass ich da rausziehen konnte, aber es gibt noch eine andere Geschichte.
In einem Ihrer Texte, das fand ich auch noch sehr interessant, da schreiben Sie auch über ein Diktat, das Sie in der 6. Klasse geschrieben haben zum Thema Fremdwörter. Können Sie da noch mal beschreiben, was Sie heute beim Lesen empfunden haben?
Ja, also ich meine, man muss dazu sagen, dass dieses Diktat ist ein halbes Jahr nach der deutschen Einheit im Frühjahr 1990 entstanden, in der 6. Klasse. Und das, was mir heute mit dem Abstand aufgefallen ist, dass die Aufzählung, die darin vorkommt, was man in Tageszeitungen oder was man aus Tageszeitungen erfahren kann, was da kommt, ist so verhaftet in der DDR-Sprache, auch im DDR-Denken, was nicht überraschend ist. Es ist ein halbes Jahr nach dem Systemwechsel, nach dem offiziellen. Aber es ist fast schmerzhaft zu sehen, wie die Sprache scheitert, eine Gesellschaft zu erklären, die plötzlich da ist und damit ja auch in gewisser Weise die Institution Schule, ja, die uns irgendwie auf das Leben vorbereiten sollte in gewisser Weise, aber mit LehrerInnen, die selber zurechtkommen mussten, die sich selber irgendwie aufgemacht haben und versucht haben, sich irgendwie an das neue System anzupassen und natürlich viel, viel stärker noch als wir verhaftet waren in dem Alten, was man gar niemandem vorwerfen kann. Mhm. Aber das ist fast schmerzlich, das zu sehen, wie stark diese Prägung da natürlich deutlich wird mit dem Abstand.
Und wenn wir jetzt sozusagen doch mal das versuchen zu verbinden, weil Plattenbauten gibt es natürlich auch im Westen, gelten in Westdeutschland oder vor allem auch West-Berlin auch als soziale Brennpunkte. Gab es da für Sie auch Anknüpfungspunkte, die Sie aufgemacht haben?
Das war nicht mein primäres Ziel bei der Arbeit, aber es ist natürlich so, dass die Großwohnsiedlungen, egal wo sie entstanden sind, ob im Osten oder im Westen Deutschlands oder auch in ganz Europa, das sind ja Produkte der Moderne, sind ja Produkte vom Nachkriegswohnungsbau, autogerechte Stadt. Und die haben natürlich alle ähnliche Entwicklungen durchlaufen und auch ähnliche Probleme produziert. Und ich glaube, da gibt es mehr Parallelen, als man denkt. Und von daher würde ich sagen, dass es jetzt für die Zukunft eigentlich ganz interessant ist, wenn wir an die Wohnungsnot denken, die jetzt herrscht und die Ideen, wie damals, was serielles Bauen angeht, schon da waren und umgesetzt worden sind, ob das nicht tatsächlich auch uns ein Signal für die Zukunft gibt.
Utopie auf Platte, so heißt die Ausstellung von Wenke Seemann in der Kunsthalle Rostock, noch zu sehen bis zum 28. August. Und mehr Kompressor-Inhalte gibt's natürlich auch in unserer Deutschlandfunk-Kultur-Audiothek.